zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und spreche mit Markus von Gazer Press über das kommende OSR-Regelwerk Eiserne Zeit. Wie immer habe ich dir alle Links zur Episode zu den nächsten Veranstaltungen in den Shownotes zusammengestellt. Und los geht's. Servus Gazer Press, Markus.
Begrüße dich, begrüße die Hörerinnen und Hörer, freut mich, dass ich wieder mal da sein darf.
Wir treffen uns ja immer wieder auf diverse Veranstaltungen nebenbei, sei es auf der Spiel, ich glaube Wien spielt oder Spiel, Spielefest Wien, so heißt es, genau.
Spielefest
ja, Wien genau. Zum Beispiel und ähnliche Veranstaltungen. Zu allen möglichen Themen quatschen wir so auch, aber wir haben einmal so dazwischen mal so off-topic gesprochen, also ohne Mikrofon, dass du ja an was arbeitest, was ein bisschen anders ist als die bisherigen Produkte. Weil bisher war es ja so, dass du oder dass ihr ja gebracht habt, Abenteuer bzw. Abenteuermodule, wie du schon hast, und auch Hintergrundinformationen mit der Fanzine und so weiter zu der Zeit des 30-jährigen Krieges, damit sie die Leute immer ein bisschen vereinfachter das darstellen können und das einbinden können in ein Rollenspiel. Und dann hast du irgendwann mal so das Ding rausgehauen im Sinne von, wir machen ein Rollenspiel. Was hat es jetzt auf sich und was ist jetzt der Status?
Ja, wir haben ja im Vorgespräch festgestellt, dass ich das, wie wir darüber gesprochen haben, das ist im Sommer tatsächlich schon 3 Jahre her. Und da habe ich aber schon eine Zeit lang daran gearbeitet. Also das heißt, die Produktionszeit liegt bei über 3 Jahren von dem Ding. Wenn man bedenkt, dass es jetzt eben geplant ist, dass es aus dem Druck dann, also im dritten Quartal 2026 soll es dann erscheinen. Genau, was haben wir uns gedacht? Also die Idee war, wir als Fans der OSR haben wir gesagt, das ist alles toll. W20-System und regelleicht und alles das, was die OSR ausmacht. Aber wir wollten eben spezifisch was entwerfen, dass die Neuzeit, also konkret das 17. Jahrhundert, noch konkreter die Zeit des 30-jährigen Krieges abdeckt und das Spiel in dieser Zeit sozusagen mit entsprechenden Regelmechanismen, mit eigens dafür entworfenen Charakterklassen wirklich erleichtert und erfahrbar und spielbar macht, diese Zeit. Also das war so die Grundidee von Eiserne Zeit, Rollenspiel zur Zeit des 30-jährigen Krieges, Dungeon Crawl zur Zeit des 30-jährigen Krieges.
Du hast mir ein bisschen so Vorab-Info gegeben. Ihr habt euch sehr reduziert und nicht 400 Klassen oder Berufe gemacht, sondern das einfach auf das Minimalste eigentlich zusammengefasst, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau. Also es war von vornherein klar, wir wollen jetzt kein 300, 500 Seiten dickes Regelwerk erschaffen, sondern wir sind jetzt auf 148 Seiten. Das beinhaltet die Charaktererschaffung, alle notwendigen Regeln inklusive der Zaubersprüche. Und und die Charakterklassen, wir haben gesagt, okay, wir gehen jetzt mal von diesen 4 klassischen Charakterklassen aus, die man ja kennt, der Magiekundige, der Kämpfer, der Dieb und der Priester, und interpretieren die sozusagen um, damit es für ein 17. Jahrhundert Setting passt. Ja? Also den Zauberwirker, der wirkt halt auch bei uns Zauber, obwohl auf eine etwas andere Art und Weise als im klassischen System. Der Feldscher übernimmt die Runde des die Rolle des Priesters, natürlich nicht mit Handauflegen und Gotteskraft heilen, sondern wirklich nach Methoden, wie man sich das vorstellt im 30-jährigen Krieg. Der Soldat ist der effektivste Kämpfer von allen 4. Und der Spezialist, das ist das, was bei den klassischen Systemen der Dieb ist, das ist eben so eine Figur, die klassisch lautlos töten kann, aber die auch über besonders viele Fertigkeiten verfügt, sodass sie diese Figur dann ausbauen kann zu einem Spion, zu einem Meuchler, Scharfschützen, Dieb, wo Spielerinnen oder Spieler halt die Schwerpunkte hinlegen wollen. Und diese Fertigkeiten, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, wo wir uns von anderen OSR-Systemen unterscheiden oder von klassischen OSR-Systemen. Wir haben gesagt, wir wollen den Spielerinnen und Spielern ein bisschen mehr Freiraum geben in der Gestaltung ihrer Spielcharaktere, sodass sie nicht nur die Klassen auswählen, sondern auch Fertigkeiten. Grundsätzlich verfügt jede Klasse über Fertigkeiten, allerdings über unterschiedlich viele. Also der Zauberwirker in unserem System hat am Beginn nur 2 Fertigkeiten. Er hat dafür diese Vielzahl an Zaubern, mit der er seine Umwelt manipulieren kann. Und eben, wie gesagt, der Spezialist verfügt über die meisten Fertigkeiten schon von Beginn an. Der wird je nachdem 4, 5, vielleicht sogar 6 Fertigkeiten haben. und kann die insgesamt aus einem Pool von 11 Fertigkeiten aussuchen. Ja? Und dadurch kann ich mir halt dann einen Soldaten bauen, der kundig ist in Theologie, oder ich kann eben diesen Spezialisten zu einem Spion ausbauen, indem ich ihm Heimlichkeit gibt, Spionagekunst als Fertigkeit und von mir aus noch Meucheln dazu gibt. Und so können diese einzelnen Spielfiguren ganz individuell kreiert werden. Und die Fertigkeiten werden natürlich auch besser. Da kann man Punkte vergeben, wo legt man Wert, auf welcher Fertigkeit soll die Figur besser sein, in welcher Fertigkeit muss sie vielleicht nicht so gut sein. Also individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, aber das trotzdem innerhalb eines schlanken, knappen, klaren Regelwerks, sodass das alles relativ schnell vonstatten geht.
Also du hast gesagt, man kann ja da ein bisschen so vertiefen oder sich spezialisieren.
Ja.
Bei alle Klassen, die ihr habt, hast du aber nicht, dass ich sagen kann, okay, fange als Fälscher an und gehe dann weiter in Richtung Soldat, sondern ich spezialisiere mich schon in meinem Bereich.
Ja, unbedingt. Also das ist klar. Jede Klasse hat ja ihre Klassenfähigkeiten. Wie gesagt, der Fälscher kann halt Operationen durchführen, der Magister Arcanorum heißt der Zauberwirker bei uns, der zaubert. Der Soldat ist recht gut im Kämpfen und der Spezialist im lautlosen Töten. Also das sind die Eigenschaften der Klassen, die sind so definiert und da fropfe ich dann sozusagen die Fertigkeiten drauf und gebe ihnen noch einmal spezielle Eigenschaften. So.
Ist das dann ein Stufensystem, wie man es kennt, verdient die oder ähnliches, oder ist es...
Es ist schon ein Stufensystem. Mhm. Ja, genau. Es ist ein Stufensystem. Also man sammelt halt Erfahrungspunkte an, um dann aufzusteigen. Wir haben jetzt einmal gemacht einen Aufstiegshalt bei Stufe 9. Warum? Also aus mehreren Gründen. Erstens einmal, bei uns ist mit einem Erfahrungspunkt ist es ja klassisch so, man schleppt Beute aus dem Dungeon heraus und dann wird abgerechnet, wie viel das in Silbermünzen oder Goldmünzen wert ist und entsprechend davon kriegen sie dann die Figuren die Erfahrungspunkte. Wir haben gesagt, wir nehmen das andere System, das ja auch bekannt ist, herausschleppen der Beute ist gut, aber das Geld muss ausgegeben werden, damit es dann als Abenteuerpunkte verrechnet wird. So. Und bei dem Ausgeben des Geldes haben die Spieler, das passiert immer in der Downtime, also in der Zeit zwischen zwei Abenteuern, haben die Spieler drei Möglichkeiten. Sie können das Geld entweder verprassen für alle möglichen Vergnügungen, die in dieser Zeit zur Verfügung standen. Sie können das Geld der Kirche spenden, auch eine beliebte Sache, um fürs eigene Seelenheil zu sorgen. Oder sie können das Geld investieren. Und alle diese drei Formen, Geld auszugeben, bringen den Spielern gewisse Vorteile. Also sind spielrelevant. Und eines davon ist die Sache mit dem Geld investieren, denn dafür können Sie sogenannte Wohlstandspunkte sammeln. Was sind Wohlstandspunkte? Wohlstandspunkte bestimmen, wenn die Karriere des Charakters einmal vorbei ist, wie sieht dann sein Leben aus? Hat er genug Geld, Vermögen auf die Seite geschafft, dass er im Luxus leben kann, ein Stadtpalais, Bedienstete und ein angenehmes Leben führt? Oder reicht's nicht? Und der muss irgendwie Sommer wie Winter elend unter der Brücke hausen. Und das ist eben die Idee, dass wir gesagt haben, wir wollen, wenn diese Karriere eines Spielcharakters endet, dass man noch einmal kurz schaut, also man würfelt, man addiert diese Wohlstandspunkte und kriegt dann sozusagen ein Bild, wie hat eigentlich diese Geschichte geendet? Ja, also einen schönen Schlusspunkt. Und deswegen haben wir gesagt, wir sehen jetzt eigentlich nicht den Spaß darin, dass ich den Charakter bis zur Stufe 20 spiele. Ganz abgesehen davon, dass ich aus eigener Erfahrung weiß, dass die Chance, dass irgendjemand einen Charakter bis Stufe, ich weiß nicht, 12, 15, 20 hinaufspült, sehr, sehr gering ist. Deswegen haben wir gesagt, enden wir bis Stufe 9. Und genau.
Interessant. Also das eine, der Aspekt für die Pensionierung vom Charakter, das ist eher seltener. Ich habe das vielleicht einmal gesehen, wo das eher mit angedacht ist oder worden ist, mit einem Zusatzheft mehr oder weniger, indem man, wie baut man Haus und Hof und ähnliches und was kostet das Ganze. Aber also richtig ins System integriert kenne ich es eigentlich nicht oder war mir nicht bewusst. Mhm. Weil du gesagt hast, wegen dem Geld, das bedeutet im Umkehrschluss, wenn du sagst, okay, je nachdem, wie viel Geld das rausgezogen haben, jeder Gegner da drinnen lässt eine definierbare Menge an Geld fallen, wenn ich den überwinde, oder die Aufgabe, die damit verbunden ist.
Der Gegner Die Gegner können natürlich schon Geld besitzen, sofern es sinnvoll ist, dass dieser Gegner Geld besitzt. Das ist jetzt nicht die Frage. Aber ich würde sagen, das Geld wird jetzt eigentlich weniger direkt von Gegnern geholt, sondern mehr von Schätzen, weit definierter Begriff Schätze, die sozusagen hinter diesen Gegnern liegen. Ja, also im Dungeon hast du natürlich klassisch irgendwelche Gräber, die geplündert werden, irgendwelche goldene Dinge, die demontiert und mitgenommen werden, aber es können ja auch Einbrüche stattfinden in diverse Stadtpalais oder was auch immer. Ja? Also es geht einfach um darum, Wertgegenstände anzuhäufen. Oder einfach klassisch das, was auch als Honorare von diversen Auftraggebern bezahlt wird. Nicht? Würde genauso unter diese Kategorie fallen.
Der Stufenaufstieg selbst ist progressiv, wie man es eh kennt.
Genau.
Bei DSA, glaube ich, habe ich es im Hinterkopf so: Stufe 1 war 0 bis 100, Stufe 2, glaube ich, waren bis 300 oder so und so weiter Punkte. So was Ähnliches habt ihr es auch drinnen
Ja,
abgebildet.
genau. Also es verdoppelt sich. Wir haben das ganz relativ einfach gelöst. Also ich glaube, wir haben das Aufstiegsintervall vom Kämpfer genommen, von klassischen Retro-Klonen. Und das gilt aber dann für alle Klassen. Also wir unterscheiden nicht, wie es ja üblich ist, dass der Zauberkundige mehr Erfahrungspunkte zum Aufstieg braucht als zum Beispiel der Dieb oder der Kämpfer. Bei uns braucht jede Klasse dieselben Erfahrungspunkte, um aufsteigen zu können.
Ja, ich kann mich
Also
erinnern, ich
haben wir
glaube,
auch da relativ vereinfacht.
ja, also ich glaube, D&D hat ja da so ein, zwei Editions gehabt, die das genau immer so sehr spezifisch auf die Klasse
Genau.
gemacht hat. Mittlerweile sind sie auch
Genau.
wieder Zugang auf
Ja.
eines.
Ja.
Aber sie machen was anderes als wie ihr. Du hast geschrieben, ja, bei dem Infotext, auf der einen Seite ist es ein klassisches W20-System und auf der anderen Seite macht sie es aber W10 für Fertigkeitsproben. Wie kann man das vorstellen?
Genau, also klassisch W20, wir haben gesagt, wir wollen das ganz eindeutig haben. Das heißt, jeder Wert in einer Fertigkeit, in einem Attribut, je höher dieser Wert ist, desto besser. Jedes Würfelergebnis, je höher es ist, desto besser. Je niedriger es ist, desto höher ist die Chance, dass der Wurf misslungen ist. Ja, also immer je höher, desto besser. Gilt in allen Situationen, für alle Würfe, für alle Werte. Klassisch W20 heißt bei uns, man würfelt auf einen Zielwert von 14. Der kann natürlich eventuell noch angepasst werden. Es kann einmal 18 sein, wenn es besonders schwer ist. Es kann 10 sein, wenn es etwas leichter ist. Aber grundsätzlich der Standardwert ist 14 mit dem Würfel 20. Und da addiere ich dann halt meine Modifikation der Attribute und so wie wir es kennen. Fertigkeiten funktioniert mit dem W10. Das ist aber eigentlich auch ganz einfach. Man würfelt den W10 und muss den Wert 10 erreichen. Allerdings wird zum Würfelwurf der Wert der Fertigkeit hinzugefügt. Ja, Fertigkeit hat einen Wert von 1 bis 9 und diesen Wert zähle ich zum W10 dazu. So,
Abzüglich
und damit.
bei Erschwernis.
Genau. Genau. Und das ist auch schon alles. Also das Kernsystem das ist jetzt nichts Neues. Das ist etwas, mit dem jeder sofort was anfangen kann. Das ist völlig easy und kompakt.
Und das heißt, der Kampf funktioniert mit einem W20 und der Rest mit W10.
Attributproben ebenfalls mit dem W20, also Kampf gegen Rüstungsklasse werfen mit W20, Attributproben, also Probe auf Stärke, Probe auf Geschick, auch mit dem W20. Zauberproben, die es bei uns gibt, ebenfalls mit dem W20 und eigentlich ausschließlich und nur die Fertigkeitsproben mit dem W10.
Okay. Weil du sagst Kampf und Zauber. Es ist ja so, je nachdem, wie so die Ausprägung für diverse Systeme sind, ob man halt dann sehr, wie sagt man da, minutiöses Kampfsystem oder ein sehr einfaches Kampfsystem, also irgendwo dazwischen spielt sich das meistens dann ab. Und man sieht es ja auch sehr oft bei diversen Fehltritten. Wie schaut es da aus beim Kampf bzw. bei der Zauberei?
Also beim Kampf, ja, Kampf war für mich schon ein wichtiges Thema, weil es ist halt in der USR so, Kampf spielt schon eine Rolle, ja. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich spiele in Spielrunden, vor allem die analoge Runde, wo wir regelmäßig spielen, uns machen Kämpfe einfach Spaß. Nur was uns keinen Spaß macht, sind Kämpfe, die eine Stunde oder länger dauern. Also das definitiv nein. So, jetzt haben wir uns Folgendes überlegt. In den klassischen Retro-Klonen gibt es die Trefferpunkte. Wir unterscheiden jetzt zwischen Trefferpunkten, die eine Art von Ausdauer darstellen oder einfach, wie viel Blessuren, wie viel Prellungen kann der Charakter einstecken oder auch vielleicht, wie viel Kampferfahrung hat er, um Treffern geschickt auszuweichen, sie abzuwehren. Trefferpunkte auf der einen Seite und auf der anderen Seite Körperwert. Körperwert ist so etwas wie Gesundheit. Also wenn diese Spielfigur Körperwert verliert, dann hat sie wirklich eine Wunde, dann gibt es Blut, dann gibt es gebrochene Knochen. Das wird dann ernst. Ja? Das ist jetzt grundsätzlich nichts Neues, diese Unterscheidung. Bei uns ist es so, die Trefferpunkte steigen in etwa so, wie du es bei den Retro-Klonen kennst, je nach Klasse, um 1 Würfel 4 pro Stufe oder 1 Würfel 6 oder auch 1 Würfel 8 beim Soldaten. Der Körperwert bleibt aber relativ stabil und hat einen durchschnittlichen Wert von 9. Jetzt muss man aber wissen, die Pistole macht einen Schaden von 1 Würfel 8 und die Muskete einen Schaden von 1 Würfel 12. Normalerweise ist es so, du wirst getroffen und der Schaden wird zunächst von den Trefferpunkten abgezogen. Sind die verbraucht, also ist diese Bufferzone durchschlagen, geht's auf den Körperwert. Der Punkt ist jetzt aber der, nimmt die Spielfigur Schaden, der für sie nicht vorhersehbar war, geht dieser Schaden direkt auf Körperwert. Was ist nicht vorhersehbar? Klassischer Fall Hinterhalt. Es wird von irgendwoher zwischen Felsen auf die Figur geschossen, geht direkt auf Körperwert. Meuchelangriff, also Attacke von hinten, von der Seite, geht auf Körperwert. Aber auch der Sturz in eine Grubenfalle geht direkt auf Körperwert. Das heißt jetzt, erstens einmal, auch ein Charakter auf Stufe 8, wenn der 30, 35 Trefferpunkte hat, kann, wenn es blöd zugeht und der unvorsichtig ist, mit einem guten Treffer ausgeschalten werden. Am Spieltisch heißt das jetzt, dass jene Spielgruppen belohnt werden, die wissen, was sie tun, die einen Plan haben, die überlegt vorgehen, ja, die vermeiden, dass sie in den Hinterhalt geraten. Ja. Und umgekehrt, die sind auch die effektivsten, wenn sie umgekehrt ihre Feinde in den Hinterhalt locken können oder Fallen stellen können oder meucheln. Ja. Und das ist eben genau diese Art von Spiel, die uns halt liegt. Gute Pläne werden belohnt, schlechte Pläne oder wenn Pläne daneben gehen, kann es relativ schnell im Desaster enden. Und ich glaube, das erhält da eine gewisse Spannung am Spieltisch, trotzdem die Figuren vielleicht schon Stufe 7, 8 oder 9 erreicht haben.
Ja, also ich finde das spannend, weil es wirklich das Teamplay fördert. Nicht nur unterstützt, sondern auch fördert. Finde ich sehr cool. Aber weil du gesagt hast, der Schaden geht direkt auf den Körperwert, hast aber schon abzüglich der Rüstung.
Das ist klar. Es gibt natürlich eine Rüstungsklasse, wie wir es von den klassischen Retro-Klonen kennen. Das ist eben, wir haben es nur relativ runtergesetzt. Also trägst du nur normale Straßenkleidung, bedeutet das Rüstungsklasse 10, Lederwams Rüstungsklasse 12, das Kettenhemd 14 und der Kürass, also der Plattenpanzer, der den Brust und Rücken abdeckt, bringt das schließlich 16. Und dann kannst du mit ein paar anderen Rüstern noch auf 18 kommen. Und das muss halt eher oder überwürfelt werden, damit der Treffer abgelandet werden kann. Das ist klar, ja.
Okay, also genau auf das wollte ich nämlich aussehen, ob es nämlich angezählt wird oder ob es in der Erschwernis eingerechnet wird, ob ich getroffen werden kann oder nicht. Da gibt es ja unterschiedliche
Ansätze. Es wird in der Erschwernis eingerechnet, genau,
ja. Ja, spannend. Und wie ist es dann beim Zaubern? Habt ihr sowas wie Mana oder Ähnliches? Oder?
Nein. Zauberslots. Also beim Zaubern haben wir ein bisschen eine ähnliche Überlegung gehabt. Solange der Zauberwirker, also bei uns heißt der Magister Arcanorum, die Sache gut plant, ist alles gut. Sobald was nicht mehr gut geplant ist, kann es zum Desaster kommen. Wie schaut das aus? Also wir haben im Kern ein klassisches Vences Zaubersystem, wie man es von D&D kennt. Sprich, der Zauberkundige prägt sich über Nacht eine Anzahl von Zaubern ein. Diese Anzahl steigt, so er in Stufen aufsteigt. Und diese Zauber kann er am nächsten Tag wirken. Jeden Zauber exakt einmal, dann muss er ihn wieder neu einprägen über Nacht. Okay. Wenn der Zauberwirker jetzt beschließt, okay, ich habe mir jetzt Zauber ABC eingeprägt, ich brauche jetzt aber unbedingt den Zauber D in dieser Situation, dann kann er das tun. Allerdings unter dem Risiko einer Zauberprobe. Die muss er dann bestehen. Besteht er diese Probe nicht, dann kommt es zu Nebenwirkungen, die herausfordernd sein können. Ja? Es gibt dann auch eine Batzer-Tabelle. Also es gibt bei uns 42 Zauber und insgesamt über 250 Batzer, weil jeder Zauber eigene 1 Würfel 6 Batzer-Tabelle hat. Ja? Diese Batzer dienen jetzt nicht dazu, dass der Zauberer tot umfällt. Das ist fad, das will man nicht haben. Sondern es verschärft oder verändert die Situation für die Spieler. Ein Beispiel. Der Zauber will mittels Magie ein versperrtes Türschloss öffnen. Er muss eine Zauberprobe ablegen, die misslingt. Das Ergebnis ist, dass nicht nur dieses Türschloss sich nicht aufsperren lässt, sondern dass alle Türschlösser im Umkreis von 50 Meter plötzlich versperrt sind. So, das heißt, die Spieler müssen jetzt mit dieser neuen Situation umgehen. Vielleicht ist es für sie ein Vorteil, weil sie irgendwie auf der Flucht sind und die versperrten Türen verhindern, dass die Feinde nachkommen. Vielleicht ist es aber eine Katastrophe, weil sie sich jetzt durch all diese Türen durcharbeiten müssen. Also auf diese Art und Weise verändern die Zauberpatzer einfach die Gesamtsituation und die Spielerinnen und Spieler müssen darauf reagieren. Das bringt eben sehr viel Dynamik und vor allem sehr viel Chaos ins Spiel. Und das ist ja das, wie wir uns eben Magie vorstellen. Magie soll eben nicht nur rein klar berechenbar sein, sondern sie soll dieses Chaos-Element haben.
Also nur ganz einfach gesagt, das, was er sich eingeprägt hat, kann einfach casten und das war's. Alles andere kann er, muss er würfeln und kann Probleme machen.
Genau, das ist der
Punkt. Oder spannende Überraschungen bringen, sagen wir mal so.
Spannende Überraschungen, das trifft es, genau.
Interessant. Und ihr habt es jetzt seit mindestens 3 Jahren jetzt entwickelt und auch dementsprechend hardcore getestet. Habt ihr das System schon in offenen Runden auch probiert, vorgestellt oder ähnliches? Oder hat es irgendwelche so Spielsessions gegeben, wo ihr Feedbacks direkt von den Spielern, die nicht Teil deiner Standardrunden sind, gekriegt habt?
Ja. Gab es definitiv. Also ich habe die Standardrunde, wie gesagt, aber es gibt neben der Standardrunde analog, aber vor allem auch online andere Runden, wo das natürlich getestet wurde, wo wir auch gezielt gesagt haben, okay, wir bauen jetzt da irgendwie ein One-Shot-Abenteuer zusammen, wo die Elemente ABC vorkommen und die werden dann halt durchgetestet. Ja, vom Ablauf eines Duells über funktioniert das mit den Sprengungen, so wie wir uns das vorstellen, bis sehr viel getestet, die Rastmodifikatoren und Zauber natürlich getestet, sind sie zu stark, sind sie zu schwach. Also das wurde alles wirklich getestet. Ja.
Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, wir haben uns ja das erste Mal getroffen, virtuell, muss man sagen, für einen Bruckstadt.
Der Heilige von Bruckstadt war das, glaube ich.
Genau. Habt ihr das mit dem Abendmodul auch getestet? Beziehungsweise gibt es da irgendwie eine Konversionsregelung, wo ich sage, okay, gut, wenn ich das oder eines der folgenden Produkte aus eurem Hause schon habe, muss ich recht was umstellen, wenn ich sage, okay, ich möchte spielen oder einfach drauf loslegen?
In Wirklichkeit kann man einfach drauf loslegen. Uns war es einfach von Beginn an wichtig, sicherzustellen, dass die bisher erschienenen Gazerpress-Abenteuer mit dem eisernen Zeitregelwerk spielbar sind. Es gibt eine Tabelle, was und wie umzurechnen ist, wobei das ist nicht besonders viel. Eine eigene Tabelle für die englischen Versionen, die ja bis vor kurzem für Lamentations of the Flame Princess geschrieben wurden, und eine weitere Umrechnungstabelle für Source and Wizardry, das ja das Grundregelwerk für unsere deutschen Versionen war. Ja. Und das sind einige wenige Schritte. Im Wesentlichen geht es nur darum, die Trefferpunkte bei den anderen Gazerpress-Abenteuer in Trefferpunkte und Körperwert aufzuteilen. Es geht um Moral, das etwas anders gewürfelt wird, und dass es keine klassischen Rettungswürfe gibt. Aber das kann man sich einmal durchlesen, das ist für den Spielleiter sofort erfassbar und ist überhaupt keine große Sache. Ja. Weil vielleicht kurz zur Erklärung, die klassischen, also Lamentations of the Flame Princess und Swords and Wizardry haben ja Rettungswürfe, Lamentations hat derer 5, wenn ich jetzt rede, ja, ich glaube 5 sind es, und Swords and Wizardry überhaupt nur einen. Und wir machen das alles über die klassischen Attribute. Also es gibt bei uns jetzt keinen Rettungswurf gegen Gift, aber wenn es um Vergiftungen geht und ob der Körper sich dagegen erwehren kann, macht man eine Probe auf Konstitution. Es gibt keinen Rettungswurf auf Paralyse, was oft eben verwendet wurde, um Fallen auszuwecken. Bei uns macht man eine Probe auf das Attribut Geschick. Ja? Also wir haben es dadurch noch einmal vereinfacht. Es gibt auf unserem Charakterboden weniger Werte, aber der Effekt ist genau dasselbe. Ja, also man kann alles damit abbilden, was ja auch bei anderen USR-Regelwerken möglich ist. Ja.
Ja, sehr fein. Du hast gesagt, es hat 148 Seiten im finalen Druck.
Genau.
Es hat das Kampfsystem drin, das Zaubersystem, den Charakter schaffen und so weiter. Gibt es irgendwas, Hintergrundinformationen zur Welt oder irgendwas? Oder?
Ja. Darauf haben wir jetzt einmal aus Gründen speziell verzichtet. Erstens einmal, wir wollten, wie gesagt, das Regelwerk nicht extrem aufblähen, weil wir wollten es ja, wie gesagt, kurz halten. Zweitens, wir haben ja jetzt seit das zweite Jahr, jetzt bringen wir schon das Magazin der Gazer heraus. kleines, kostengünstiges, handliches Magazin, wo wir in jeder Ausgabe Hintergrundinformationen bringen zur Welt des 30-jährigen Krieges, zum 17. Jahrhundert. Und wo wir viel weitreichender und genauer auf diese Themen eingehen können, als hätten wir die jetzt möglichst kompakt noch in unser Regelwerk reingepackt. Der dritte Punkt ist, und das ist etwas, was ich bei meinen Gesapress-Abenteuern auch schon gemacht habe, im Regelwerk gibt es wirklich viele Tabellen und die Tabellen erzählen sehr viel über die Welt. Zum Beispiel, wenn es darum geht, zwischen den Abenteuern Geld auszugeben, also jetzt Geld verprassen. Da gibt es eine lange Tabelle mit 66 Einträgen, auf welche Art und Weise damals die Menschen Vergnügung gefunden haben. Ja, das Gleiche ist Geld an die Kirche spenden. Wie haben die Menschen damals Geld an die Kirche gespendet? Ja, also vom Bezahlen des Ablassbriefes über Geld für ein kirchliches Hospital spenden bis zu neue Figuren für den örtlichen Altar der Kirche und so weiter und so fort. Und das Dritte ist die Investitionen, die man tätig kann. Und auch da, wie hat man investiert? Von Tulpenzwiebel angefangen bis zu Gewürzhandel über die Ostindien-Kompanie. Also diese Tabellen erzählen alle oder geben alle Informationen über diese Zeit, wie die Menschen damals gelebt und gefeiert und gehandelt haben. Ja? Und so sickert sozusagen beim Lesen des Regelwerks, sickert da immer einiges an Hintergrundinformationen raus zur Welt in Wirklichkeit.
Und wir hatten ja damals auch gesprochen im Sinne von, weil das war ja ein bisschen so der Punkt, warum sie das, wie wir gesprochen haben, die Entscheidung fürs Regelwerk, auf der einen Seite ein System, was sehr einfach ist, was sehr effizient ist, wo man auch Spaß haben muss, natürlich am Tisch, ist klar, kein Thema nicht, die Kämpfe sollen ja nicht ewig dauern, sondern sollen ja einfach hitzig und lustig sein, aber auf der anderen Seite war ja für euch ja auch immer so das Thema im Sinne von, es soll ja auch neue Leute ins Hobby beziehungsweise speziell auch natürlich an den 30-jährigen Krieg bringen. Gibt es da irgendwas dazu im Rollenspielsystem selbst, also sprich in dem Regelwerk, oder habt ihr da etwas Eigenes in petto?
Genau, also das Regelwerk ist, wie gesagt, von den Regeln her ja einfach und übersichtlich gehalten und auch von Kurzerklärung der Grundbegriffe und der Grundmechaniken, sodass auch ein Neuling im Hobby damit wird was anfangen können. Was es aber zusätzlich gibt, wir werden zusätzlich ein Heft herausbringen, das ist auch schon fertig, das nennt sich Abenteuer leiten und schreiben. Und da wird auf 45 bis 50, egal, es sind 40 Seiten, oder es sind 50, wurscht. Auf alle Fälle gehen wir da ganz genau auf dieses Thema ein. Also da wird erklärt von, wie baue ich ein Abenteuer auf, über was bedeutet Spielgeschwindigkeit und wie stelle ich diese Spielgeschwindigkeit her, was bedeutet Tod im Rollenspiel, also wie kann man damit umgehen, und all diese Dinge werden kompakt und klar wirklich für Anfänger im Hobby allgemein, aber auch für Leute, die vielleicht vom klassischen oder von D&D 5 zur OSR kommen, klar dargelegt und von Grund auf sozusagen die Grundlagen erklärt. Ja, es gibt dann auch bei dem Bereich Abenteuer schreiben, gibt es ganz viele Tabellen. Ich kann mir auswürfeln, eine Reise über Land mit Zufallsbegegnungen. Was ist im Dorf gerade los, durch das die Spieler durchziehen? Ich kann mir auf einer Tabelle einen Mini-Dungeon auswürfeln mit unterschiedlichen Räumen, mit Schätzen, die zu finden sind, oder an der Oberfläche eine Ruine, kann das natürlich auch verbinden, den Dungeon und die Ruine. Das heißt, es ist ein kleines Heft, mit dem der Anfänger, die Anfängerin dann sofort ins Hobby einsteigen kann. Und das eben auch für wenig Geld. Also die Idee ist halt, derjenige, der aus der USR kommt, ist mit unserem Regelwerk alleine bestens bedient. Und alle anderen können sich dann um, ich weiß nicht, kostet dann 8 oder 9 Euro, dieses Einstiegsheft dazu kaufen.
Wenn wir schon beim Thema sind, was wird es denn kosten und ab wann wird es denn verfügbar sein? Die heikle Frage aller Fragen.
Die heikle Frage aller Fragen, genau. Also wir sind jetzt... ich kann jetzt noch keinen endgültigen Preis, naja, eigentlich sollte ich jetzt schon einen endgültigen Preis nennen, weil wenn das nämlich erscheint, ist die Vorbestellaktion schon am Laufen.
Ja? War dann vielleicht kein Fehler, ja.
Okay, aber da das jetzt noch nicht der Fall ist, bis zur Vorbestellaktion, das heißt, wenn ihr dieses Video hört, werdet ihr den endgültigen Preis auf unserer Website sehen. Ich kann jetzt schon mal sagen, Es wird knapp unter 50 Euro kosten. Wir werden auf alle Fälle unter 50 Euro bleiben. So viel steht fest. Das Zusatzheft Abenteuer Leiten und Schreiben wird unter 10 Euro kosten und das Startabenteuer, auch so, auf sowas gibt es, wird ebenfalls unter 10 Euro kosten.
Das heißt wahrscheinlich so bei die 8,80 Euro für die unter 10 Euro.
Genau so. Genau
weil
so.
Ich bin ja gerade bei dir auf der oder bei euch auf der Homepage und schaue gerade so ein bisschen so die Preise. Gese Magazin liegt so bei 8,80 Euro, was
genau.
Dem gegenüber Hünenkind mit 41,40 und so weiter, 21 Euro ja. Für die Abenteuer bzw. 25. Ja, also ja. Alles im Rahmen des Möglichen.
Ja, ja, ja. Aber wir bleiben, wie gesagt, unter 50 Euro. Wir haben ein bisschen mehr Geld diesmal in die Hand genommen für dieses Regelwerk, weil das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Produkt für Gesa Press. So ein Regelwerk macht man jetzt nicht jedes Jahr einmal. Und deswegen haben wir unter anderem den Stefan Poag gewinnen können als Illustrator. Einige Hörerinnen und Hörer werden ihn vielleicht kennen. Er hat unter anderem das DCC-Regelwerk mit illustriert. Und der hat uns ganz tolle Illustrationen angefertigt. Das Cover ist wieder von der Marianne Musek, die ja auch die letzten Bücher von Gesa Press alle illustriert hat. Und ich glaube, das ist auch optisch letztendlich ein sehr ansprechendes Buch geworden. Doch.
In welcher Farbe wird es daherkommen? Weil wir wissen ja, der Gesa ist in Pink oder Rosarot, je nachdem. Ich bin da ein bisschen farbenblind. Und ja, der Rest ist so eher blau. Also Wintertod ist blau, der Rest ist irgendwie so pink.
Nein, das Cover wird sehr reduziert werden. Es ist schwarz und auf diesem schwarzen Cover prangt der Schriftzug Eiserne Zeit in metallischen Farben, also so kaltes Blau, Eisengrau. Und dieser Schriftzug, also Eiserne Zeit, ist zusammengesetzt aus lauter Klingen.
Mhm.
Ja, das hat die Marianne so gestaltet. Also das Ganze schaut sehr, sehr scharf aus, sehr, sehr bedrohlich aus und das, wie gesagt, auf schwarzem Hintergrund. Zack. Und innen ist es schwarz-weiß gehalten. Ja, also die Schwarz-Weiß-Ästhetik, muss ich sagen, spricht mich sehr an. Und auch der Stefan hat das alles in Schwarz-Weiß gezeichnet, seine Illus und das finde ich.
Das heißt, ihr habt im Prinzip jetzt eigentlich, wenn man es genau nimmt, drei Produkte, die jetzt in den nächsten Monaten auf den Markt kommen. Einmal das Regelwerk, dann der Leitfaden für neue Spielleiter bzw. Spieler.
Ja.
Und dann natürlich noch das Abenteuer.
Startabenteuer. Das ist eine Neuauflage von Der Ruf der Kröte. Der Ruf der Kröte wird der eine oder andere vielleicht schon kennen. Das ist eines der ersten Gesa Press Abenteuer gewesen. Das wurde jetzt neu illustriert von der Marianne und ergänzt durch Kommentare für die Spielleitung. Ja, also so, dass es noch einmal extra aufbereitet ist für neue Spielleiterinnen und Leiter, damit die sich da noch einmal leichter tun beim Leiten dieses Abenteuers. Und diese drei, also das Regelwerk im Hardcover und die beiden ergänzenden Hefte, die werden gleichzeitig erscheinen, drittes Quartal. Zusätzlich sind aber schon drei Abenteuer, also eines ist bereits fertig, zwei weitere müssen noch ein bisschen dran gearbeitet werden, sind aber auch demnächst fertig und die werden natürlich dann speziell für Eiserne Zeit erscheinen. So viel sei schon gesagt, das erste, das schon fertig ist, da fehlen nur mehr die Illustrationen, spielt zurzeit der Bauernaufstände in Österreich. Unser erstes Abenteuer mit Österreich-Hintergrund. Das zweite wird wieder in Ägypten spielen, in der ägyptischen Wüste. Und das dritte wieder in Österreich und zwar diesmal in Wien des 17. Jahrhunderts. Also, was eh schon lange angedacht war, wird jetzt dann endlich realisiert. Gesa Press in Österreich.
Es stellt sich für mich natürlich die Frage, weil wir ja mitunter vorher erwähnt haben, bevor das Regelwerk rausgekommen ist, habt ihr euch ja an anderen Systemen orientiert, regeltechnisch. Wird es eine Rückkonversion zu Lamentation of the Flame Princess bzw. dem anderen System geben oder lasst es komplett weg?
Wie meinst du Rückkommission? Also, dass sie.
Also, wenn jemand, dass die Abenteuer, die es dann rauskommen werden, nicht mit eurem Regelwerk spielen möchte, sondern halt eben mit einem der anderen.
Genau, das ist absolut kein Problem. Es wird in jedem Abenteuer eine Tabelle geben oder Notizen geben, wie jetzt mit den, es geht ja vor allem um die Startblocks der NSCs, wie die jetzt so umgestaltet werden, dass dieses Abenteuer mit Swords and Wizardry oder Lamentations of the Flame Princess oder mit was für einem USR-Regelwerk auch immer spielbar sind. Also das wird es definitiv geben. Aber wie gesagt, das ist genauso wenig aufwendig wie die andere, in die andere Richtung hin. Und also ja, Klartext, Gesapels Abenteuer werden auch weiterhin mit Lamentations und Swords and Wizardry spielbar sein. Definitiv.
Dann drängt sich mir natürlich noch eine Frage auf. Englisch ja, nein?
Das Regelwerk wird vorerst nur auf Deutsch erscheinen. Es hat zwei Gründe. Erstens einmal, die englische Übersetzung hätte jetzt noch einmal natürlich Zeit gebraucht. Und wir haben aber gesagt, wir wollen jetzt wirklich rausgehen mit der Vorbestellung und das Ding muss fertig werden. Und das Zweite ist, wir haben eh darüber gesprochen, dass es teilweise, also dass es momentan gerade ein bisschen mühsam ist, Pakete, Bücher in die USA zu versenden, aufgrund der steuerlichen Situation, aufgrund der enorm gestiegenen Versandkosten, sodass wir das über einen Versanddienstleister machen müssten. Und das ist noch einmal eine komplizierte Sache. Und deswegen haben wir gesagt, das Regelwerk Eiserne Zeit erscheint zunächst einmal nur auf Deutsch, mit der Option, dass es in einem nächsten Schritt Richtung 2027 hin dann auch auf Englisch übersetzt wird und im englischen Raum dann erhältlich ist. Aber zunächst einmal nur auf Deutsch.
Wenn wir jetzt zurückblicken über die letzten Veranstaltungen, du hast im Vorgespräch gesagt, du warst auf der Dreieich, du wirst heuer wieder auf der Dreieich sein. Gibt es irgendwelche Veranstaltungen, wo du sagen kannst, okay, ich plane dorthin zu kommen, um das Regelwerk natürlich dann final oder halt generell die Produkte zu präsentieren zu können, wo man die halt dann auch persönlich ansprechen kann?
Derzeit ist noch gar nichts geplant. Also wir sind jetzt wirklich diese Phase jetzt der Vorbestellaktion, die jetzt anläuft, die ab Mai dann konkret wird und dann die Sache mit dem Druck, das bindet uns jetzt ziemlich. Das heißt, wir haben jetzt keine konkreten Pläne gemacht für diverse Cons, bis auf den Termin, wie du schon gesagt hast, im November dann auf der Dreieck-Con, wo wir das Regelwerk natürlich präsentieren werden, wo es Spielrunden geben wird. Es wird dort mehr Spielleiter geben, die gemeinsam mit mir in unterschiedlichen Runden das Regelwerk und Kurzabenteuer vorstellen werden. Also das ist so unser großer Termin, auf den wir hinarbeiten. Und ob sich da bis dahin noch was ergeben wird, das müssen wir noch sehen. Da haben wir noch keine konkreten Pläne.
Eine Frage habe ich noch, und zwar aus Sicht von Händlern, also Einzelhändler und Ähnliches, die deine Produkte gern an den Mann beziehungsweise also generell an die spielenden Persönlichkeiten verkaufen möchte. Gibt es im Zuge der Vorbestelleraktion da separate Kanäle, Kommunikationskanäle oder Ähnliches? Oder sagst du, okay, machen wir einmal die Vorbesteller und dann machen wir einen regulären Handel? Nein,
das wird definitiv parallel laufen. Also ich bin ja mit den Händlern in Kontakt. Händler und Großhändler, die werden von uns natürlich mit einem Katalog, klingt zu groß, mit einem PDF beschickt werden, wo sämtliche relevante Daten zum Regelwerk und zu den Begleitheften drinstehen, inklusive der Preise. Und die bestellen dann natürlich. Und ihre Bestellungen fließen natürlich dann ein und dann wird halt basierend auf dem entschieden, wie groß letztendlich die Auflage ist. Ja, also wir bewegen uns jetzt so in einem Bereich, geringste Auflage wäre 600 Stück auf alle Fälle, höchste mögliche Auflage, die für uns vernünftig ist, wären 1000 Stück und das Wahrscheinlichste, was passieren wird, ist der Mittelbereich, dass sich es bei 800 Stück einpendeln wird.
Also das, was ich mit dieser Frage bezwecken wollte, ist natürlich das, dass wenn jemand sagt, okay, ich möchte das gerne über meinen Händler des Vertrauens bestellen, dann würde das kein Problem sein für dich, weil das geht genauso in das Kontingent rein.
Genau, das geht natürlich absolut genauso. Das ist natürlich in allen gut sortierten Rollenspielläden, wird es dann auflegen. Nur die Vorbestellaktion, die hat natürlich spezielle Goodies. Das heißt, wir müssen noch schauen, wie wir das machen werden. Möglicherweise gibt es ein One-Shot als PDF kostenlos dazu für jeden, der über unsere Website bei der Vorbestellaktion teilnimmt. Möglicherweise gibt es ein bisschen eine Reduktion bei den Versandkosten. Auf alle Fälle wird es sich auszahlen für die Privatpersonen das Buch in der Vorbestellaktion auf unserer Website zu bestellen.
Ja, und wann das alles durch ist und Weihnachten vorbei ist, wie schauen da die zukünftigen Pläne aus?
Wenn das alles durch ist, dann werden wir aufschnaufen. Und wie gesagt, in der Pipeline sind ja bereits diese drei Abenteuer, Bauernaufstand, Ägypten und Wien. Und die werden halt dann, ich würde mal sagen, sukzessive ab Herbst, erstes Quartal 27, zweites Quartal 27 um den Dreh herum erscheinen.
Das heißt, die werden dann auch alle so in der Größe oder in dem Umfang sein wie Hönigkind oder Bruchstab?
Die werden alle kürzer sein. Also wir haben ein bisschen reingehört, wir sind ja viel in Kontakt mit Spielerinnen, Spielern, Spielleitungen. Und da ist ein bisschen die Nachfrage gerade nach kürzeren Abenteuern. Ja? Also es wird sicher wieder Kampagnen geben, sowas wie Hyänenkind, da habe ich ja schon was Konkretes im Kopf, aber wir wollen jetzt zwischendurch einmal vor allem die ersten Abenteuer für Eisene Zeit, die werden eher kurz, so zwischen One und Three Shots in die Richtung. Ja? Also alle diese drei genannten werden jetzt definitiv keine Kampagnen, sondern die sind halt dann vom Umfang her 50 Seiten, 80 Seiten, so um den Dreh herum wird es werden.
Es ist nur meine Frage, wann ist verfügbar? Aber wir wissen es, die Druckereien sind gerade ein bisschen heißes Eisen.
Ja, also auf alle Fälle, es wird geliefert werden im dritten Quartal und das bedeutet, dass es irgendwann zwischen Juli, August, September passieren wird. Also Mittelwert August, glaube ich, ist ein recht stabiles Datum, das man annehmen kann, dass dann die Bücher von der Druckerei nach Wien geliefert werden und dann auch an alle Vorbesteller und Bestellerinnen ausgeliefert werden. Aber da heute euch natürlich am Laufenden durch Newsletter und Verlautbaren auf den sozialen Medien und Discord vor allem, also das bleibt alles transparent und für jeden nachvollziehbar, definitiv.
Gibt es sonst noch irgendetwas, was du noch mitteilen möchtest? Weil sonst, glaube ich, haben wir eh so gut über alles durchgesprochen.
Ja, also ich freue mich wirklich, dass uns das jetzt gelungen ist. Ich freue mich richtig drauf, dass das erscheinen wird. Wir haben unglaublich viel Spaß gehabt bei den Testrunden, sowohl bei den analogen als auch bei den Online-Runden. Es sind unglaublich tolle Geschichten, die sich da ergeben haben, absurde Situationen. Und wir haben einfach so richtig gemerkt, dieses Regelwerk befördert einfach diese Spielweise, die wir mögen. Also eben Spannung und auf Risiko setzen können oder eben durch kluge Planung das Risiko vermeiden. Kurze Kämpfe. Und ich glaube, das wird richtig klasse werden.
Weil du sagst, absurde Situation, was ist so das Absurdeste, was da gerade einfällt, wo du sagst, okay, das möchtest du mit uns teilen?
Also es ist natürlich dann immer Situationskomik und das ist dann im Nacherzählen nicht ganz einfach, aber es ist halt einfach so, ich mag das, wenn die Spielerinnen und Spieler ihre Charaktere sehr willensstark spielen. Ja? Und da gibt es eben diejenigen, die moralisch keine Grenze nach unten kennen und die anderen, die halt irgendwie versuchen, ja, an das Gute zu glauben, das Gute auch zu tun, ja. Und dann kommt es eben zu stressigen Situationen, die Zeit ist knapp, es droht Gefahr und dann müssen Entscheidungen getroffen werden. Und da prallen halt dann sehr oft Weltbilder und Ideen aufeinander und das entsteht dann oft mehr Aggression, als überhaupt geplant war und am Ende liegen dann, ich weiß nicht, drei NSCs am Boden und zwei der Spielcharaktere sind schwer verletzt und es ist nur mehr Chaos und alle gefassten Pläne sind plötzlich den Bach runtergegangen und eben das Risiko ist dann da mit Überraschungsangriff und direkt Körperwertverlust und so weiter und so fort und es zerfließt und zerrinnt eigentlich alles im Chaos, was 10 Minuten davor noch als genialer Plan geplant war und das sind einfach wunderbare Momente. Und wo man dann halt einfach sieht, und wo halt einfach jeder Spieler richtig Spaß hat und wo man halt einfach sieht, und das ist halt genau die OSR, es macht nicht nur dann Spaß, wenn man erfolgreich ist, sondern es macht einfach auch das Scheitern und das Desaster richtig, richtig Spaß.
Ja, Markus, dann sage ich, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sind alle schon gespannt, wann wir das Regelwerk in den Händen halten dürfen.
Ja, du, ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung, bin immer wieder gern bei dir und hoffe, dass es viele hören werden.
Danke dir, Markus.
Mach's gut. Grüße an die Hörerinnen und Hörer. Ciao.
Ciao.